Ja, liebe Leute, in Kürze geht sie los, die neue Star Trek-Serie Starfleet Academy. Und wir beide haben die ersten 6 Episoden schon sehen dürfen und erzählen euch in den nächsten Minuten, ob sich's denn lohnt, am 15. Januar auf Paramount Plus auch dazu einzuschalten.
Und jetzt geht's los!
And now, Evil gets an upgrade. This is the Sci-Fi News Video Review with your hosts, Daniel and Jens.
Ein wunderschönes neues Jahr 2026 und herzlich willkommen zum scifinews.de Video Review. Mein Name ist Daniel Rebiger, an meiner Seite Jens Großjohann und wir beide haben für euch die ersten 6 Episoden, also 60% der ersten Staffel Star Trek Starfleet Academy schon sehen dürfen und nehmen euch jetzt in den nächsten Minuten mit auf eine Reise in die Zukunft und erzählen euch, ob sich's denn auch lohnt, am 15. Januar einzuschalten. Ja, und Jens, mein Lieber, du hast gleich vorab noch eine wichtige Ankündigung zu unserem Gewinnspiel parat.
Zu unserem Gewinnspiel, genau. Erstmal ein frohes neues Jahr auch von meiner Seite an euch da draußen. Ich hoffe, ihr seid gut reingekommen, habt euch reichlich beschenken lassen zu Weihnachten. Denn Daniel, wir beide sind ja beschenkt worden, du hast es gerade schon gesagt. Die ersten 6 Episoden, ich bin auch begeistert, Prozent rechnen, das war doch nie deine Stärke. Also 60% der ersten Staffel konnten wir schon anschauen. Wenn es um das Thema Verschenken geht, ja, da sind wir ja auch ganz weit vorne mit dabei. Wir müssen nämlich noch aus unserem letzten Gewinnspiel, aus dem großartigen Weihnachtsvideo, die Gewinner präsentieren.
Ich dachte, du redest von deinem Leben, das wir auch verschenkt.
Ja, gut, aber das ist ja auch noch nicht zu Ende. Da kommt ja noch was. Ich glaube noch dran. Die beiden Shirts, ja, ich halte sie noch mal kurz in die Kamera, Daniel, oder?
Mach mal ganz schnell. Wir wollen in den Inhalt rein. Ich will wissen, wie es über der neue Serie steht.
Wir haben ja einmal das subtile Shirt, ja. Senator Vrinak, you are fake. Ja, das gewinnt jemand. Und natürlich der Nachfolger vom Topseller, dem neoliberalen Shirt. Das hier ist das libertäre Shirt. Und auch das gibt es zu gewinnen. Die Gewinner blenden wir am Ende.
Genau. Am Ende der Sendung
blenden wir
ein. So, also, und jetzt geht's auch sofort rein in unsere patentierte Dia-Show. Du, Starfleet Academy. Ja, ich will hier Druck. Drill, Baby, Drill.
Das ist ja Wahnsinn.
Das Motto des neuen Jahres.
Zack, zack, zack. Okay, ich glaube, du hast zu viel Starfleet Academy geguckt, denn.
Worum geht's in der Serie, Jens?
Trommelwirbel, Daniel, worum geht es in der Serie um? Die Sternenflottenakademie, genau. Das Ganze spielt genauso wie Staffel 3, 4 und 5, glaube ich, von Star Trek Discovery im 32. Jahrhundert. Also in einer Zeit, als die Föderation noch so ein bisschen im Wiederaufbau ist, nach dem großen Brand. Ja, da waren ja Warp-Reisen lange kaum möglich. Und einige Welten haben sich abgewendet. Und auch die Sternenflotte ist dabei, sich neu auszurichten. Also Neustart muss her. Die Sternenflottenakademie wird nach, ich glaube, über 100 Jahren wieder eröffnet in San Francisco, um neue Kadetten auszubilden.
Und ist das, wie bei Friedrich Merz, der Herbst der Reformen?
Der Herbst der Reformen, ja, um alte Werte und Ideale der Föderation wieder in die Galaxie zu tragen. Das passt ja hervorragend. Ja, genau so ist das. Denn offensichtlich, Daniel, in den letzten 100 Jahren wurden die Schiffe ja von irgendwie Aushilfen geflogen. Und jetzt, wo der Mindestlohn wieder steigt, da beschweren sich auch die Arbeitgeber. Da müssen natürlich wieder Fachkräfte her. Und im Mittelpunkt, Daniel, der ersten Folgen steht ja eine Gruppe von Kadetten, die aus ganz unterschiedlichen Gründen irgendwie an diese Akademie kommen. Dazu gibt es eine neue Kanzlerin, eine neue Präsidentin der Akademie, Nala Arke, gespielt von der Oscar-prämierten Schauspielerin Holly Hunter. Und sie ist nicht nur Verwaltungschefin, ja, sie macht nicht nur die Bürokratie teil, sondern sie ist gleichzeitig auch Captain der USS Athena. Ja, für Leute mit TH-Problemen ein nicht so schönes Raumschiff. Aber das ist ganz, ganz besonders, denn es ist so eine Art Hybrid-Raumschiff. Ja, denn es ist zum Großteil die Akademie selbst, die dann so andocken kann in San Francisco und bei Bedarf abheben kann, Warp-Gondeln dran und ab geht's. Ich denke, man hat sich für diese Hybrid-Lösung entschieden, weil Dienstwagenversteuerung nur 0,5%.
Ja, ist gut.
Für Chancellor
und steuerfrei. Okay.
Ja? Und steuerfrei. Also, wenn ich es jetzt irgendwie in einer Fernsehzeitung mit 2 Sätzen beschreiben müsste, Daniel, kurz gesagt, Ein Neustart für die Föderation erzählt aus der Perspektive einer jungen Generation von Kadetten mitten in einer Gemeinschaft, die doch längst nicht wieder zusammengewachsen ist. Das habe ich mir doch schön notiert, oder?
Das hast du wunderbar von deinem Teleprompter abgelesen, Jens. Fantastisch.
Gut.
Fantastisch.
Gut. Und ich habe mich da von anderen Kanälen inspirieren lassen.
Ah, verstehe. Und du willst in Kürze auch nur noch Loretta genannt werden, weil du deine feminine Seite entdeckt hast, oder ist das?
Ja, und dann mache ich auch noch Oberkörper frei.
Sehr schön. Da könnt ihr euch in 26 drauf freuen, liebe Leute.
Ja.
An der Stelle natürlich auch die große Spoilerwarnung. Wer es jetzt noch nicht mitgekriegt hat, wir sprechen tatsächlich über die 60% der ersten Staffel. Ja? Mhm. Wir dürfen nicht alles verraten. Da gibt's ein Embargo. Und an das sind wir natürlich gebunden.
Ja. Okay. Daniel, jetzt? Dann ich möchte dich direkt konfrontieren, weil du machst ja Druck. Du willst irgendwie heute früh raus noch. Ich frag dich, wie fandest du denn jetzt diese ersten 6 Episoden Star Trek Starfleet Academy?
Und so, nach diesem heiteren Einstieg, liebe Brüderinnen und Brüder, da werde ich euch jetzt gleich mal zurück ins Hier und Jetzt holen. Es gibt Momente im Leben, Jens, und das weißt du genauso wie ich, da weiß man, es geht nicht mehr ums Scheitern, sondern es geht ums Aufgeben mit Ansage. Und genauso fühlt sich Starfleet Academy leider für mich auch an. Es ist so wie, ich habe ja 2 kleine Kinder, es ist so wie dieses letzte Aufbäumen des Quengelbengels, die letzte Beleidigung des trotzigen Kindes, das genau weiß, der Watschenbaum, der fällt ja jetzt sowieso um. Jetzt ist es ja eh schon egal. Das ist so ein bisschen auch wie die Admiral Graf Spee, dieses unglaublich teure Panzerschiff der Deutschlandklasse damals, das man im Dezember 39 versenkt hat. Und zwar nicht durch Feindeshand, sondern von der eigenen Besatzung, so als letzte Trotzreaktion, um sich auch also dieser Demütigung der Gefangennahme oder des aussichtslosen Kampfes zu entziehen. Da hat sich der Kapitän dafür entschieden, sein Schiff schön in die Bucht zu fahren und vor der gesamten versammelten Stadt in die Luft zu sprengen, weil er einfach gesagt hat, so, liebe Leute, es reicht jetzt einfach, ich habe genug. Und wenn ich mir Starfleet Academy so ansehe, dann wirkt das irgendwie wie Paramounts eigene Version davon. Nicht jetzt der Versuch, Star Trek mit einer neuen Interpretation, mit einer ernsteren Serie, mit Anspruch, Dialogtiefe und Würde zu retten, sondern ganz im Gegenteil. Nee. Das soll jetzt noch ein letzter, lauter, bunter Knall werden. Ein letzter, lauter, bunter Knall. Weil eine Explosion, die ist ja auch was Schönes, würde ich sagen. Und könnte man ja auch mal Direktor Krennic dazu fragen. Der weiß das ja auch zu schätzen, oder Jens?
Boah, du fängst aber hart an, muss ich sagen.
Aber fair.
Ich hab sowas Ähnliches irgendwie gesehen wie du. Und ich glaube irgendwie Starfleet Academy, das ist im Kern, Daniel, so ein bisschen was wie Armus. Ich hoffe, du erinnerst dich noch an Armus aus Skin of Evil.
Lass meinen Onkel da raus.
In TNG. Ja, diese schleimige Essenz von allem, das, was man lieber loswerden würde. Und so kommt es mir bei Starfleet Academy auch vor, dass Kurtzman nach so vielen Jahren Kritik, Frust und ja auch Hate sich gesagt hat, ey Leute, und das spielt so ein bisschen damit rein, was du eben gesagt hast, das letzte Aufbäumen. Ich mache jetzt doch mal eine Serie und pack all das negative Zeug, was ihr mir die letzten Jahre an den Kopf geworfen habt. Ja, das packe ich jetzt noch mal zusammen, ja, mach mich davon frei, backe Kuchen und mache eine Serie daraus. Ja, das ist meine Vendetta. Also, wie du schon beschrieben hast, überhaupt kein versöhnlicher Dialog irgendwie mit dem Fandom, sondern irgendwie eine total ungefilterte Projektion, geballt und in einer Konsequenz, Daniel, dass das geht, hätte ich nicht gedacht, die sogar in den Maßstäben von Star Trek Discovery irgendwie außergewöhnlich ist.
Also, um es jetzt mal positiv zu framen, man hat sich also selbst übertroffen, Jens?
Ja, genau, man hat sich nochmal selbst übertroffen.
Ja, ich habe es geschafft. Ja.
Genau.
Aber jetzt bei all dem Sport natürlich, es ist für uns als Zuschauer tatsächlich an fast jeder Stelle absurd gewesen. Wir haben da die Frau Headmaster, diese, ich nenne sie liebevoll Frau Klobürste, die, diese Mischung aus Jem'Hadar und Klingonen, die massiv übergewichtige Matrone, die ihre Schülerinnen und Schüler in der Sporthalle antreibt. Man möge doch bitte hier irgendwie hart wie Krupstall und zäh wie Windhunde werden, denn, und das ist nicht irgendwie deswegen, weil man sagt, man müsste doch, um die Föderation zu repräsentieren, die beste Version von sich selbst sein. Sondern nein, man muss es unbedingt den bösen Buben und Mädchen vom Kriegscollege zeigen. Und wer jetzt eben sagt, Moment mal, Kriegscollege, was soll das denn sein? Ja, das ist Schreck gegenüber. Hallo,
ja,
da ist die Starfleet Academy. Ja, die teilen sich den Pausenhof, liebe Leute. Da ist der Pausenhof, da ist die Starfleet Academy hier und da ist das Kriegscollege da. Und natürlich sind die im Clinch, weil das sind ja alles Arschlöcher. Und dieses oberflächliche Gebrüll in diesen Szenen, mich hat es an Stanley Kubricks Full Metal Jacket erinnert und Private Paula. Aber jetzt nicht im Sinne von einem Film mit Tiefgang oder einer Serie mit Tiefgang, sondern unfreiwillig und also auch nicht wohlwollend gemeint. Und das wird dann kombiniert mit so Figuren wie einem Hologramm, Sam. Die farbige Darstellerin Sirius Acclamation Mill heißt das ausgesprochen. Das Hologramm, bestehend aus Licht und Photonen, das sich aber nicht gesehen fühlt, soll für die Schöpferrasse herausfinden, ob denn die Sternenflotte auch was taugt. Also so ein bisschen wie die Kalon, die Isaac auf die Orwell geschickt haben, nur irgendwie in sehr unlogisch. Denn man sucht sich dafür eben nicht den Ort aus, wo das Werteverständnis der Föderation, die Föderation eigentlich haben sollte, tagtäglich zur Anwendung kommt. Also beispielsweise auf dem Flaggschiff oder auf einem Erforschungsschiff oder auf einer Raumstation, die für Diplomatie zuständig ist, 500 Millionen Tonnen schwerelos im All, Babylon 5 oder irgend sowas. Sondern nein, man schickt diese Dame in die Akademie, voll mit Personen und das ist auch das Bittere, die da eigentlich nicht sein wollen oder ganz andere Motivationen haben, die auch nichts mit dem Wertekodex der Föderation zu tun haben, sondern der eine wittert zum Beispiel eine geile Chance für sich persönlich und der andere sagt, er möchte Mami und Papi beeindrucken und den ordentlichen Boost in der reichen Familie genießen und die Hauptfigur Caleb, die ist tatsächlich auch gegen seinen Willen dort, hat eine gemeinsame Vergangenheit mit Captain Holly Hunter hier, die ihn auch in einem Anflug von Vetternwirtschaft also einfach zwingt dann auf ihre Art und Weise, sie erpresst ihn emotional, jetzt an dieser Sternenflottenakademie teilzuhaben, damit er für sich persönlich einen Vorteil erlangt, um einen Makel aus der Vergangenheit zu kaschieren und sich auch selbst wieder ins rechte Licht zu rücken. Frau Holly Hunter, ich habe den Namen der Figur jetzt schon wieder vollkommen vergessen.
Captain Arkay.
Ah, Captain Arkay, die auch immer gerne barfuß rumläuft, weil dann
wird so schön sich warm, so ein Pyjama irgendwie auf dem Sofa räkelt.
Die hat nämlich auch ein Vergangenheitsproblem zu bewältigen und Caleb, die Hauptfigur, die junge Hauptfigur, ist da nur Mittel zum Zweck. Und das Erschreckendste an den ersten sechs Episoden ist dann nicht, dass sie mal jetzt abseits von der sechsten Episode, die dramaturgisch ganz nett ist, irgendwie schlecht sind, diese sechs Episoden, sondern das Erschreckendste für mich persönlich ist gewesen, beim Anschauen ist mir irgendwie mittlerweile alles egal.
Das trifft sie ganz gut. Du hast mich ein bisschen aus dem Konzept gebracht mit Full Metal Jacket und ich musste so direkt an einen Krapfen denken und habe Hunger bekommen. Ja. Wie hast du nochmal die Jem'Hadar Klingonen Drillmasterin genannt?
Frau Klobürste.
Da wollte ich mich noch fragen, ist das eine Verwandte von Brotgesicht oder ist das so ein anderer Familienzweig?
Ja, glaube ich, da müssen wir mal den Primarchen fragen.
Genau, richtig. Ja, also zugegeben, Starfleet Academy, also dieses Konzept, ja, das hätte es bei mir, glaube ich, auch Daniel zu Star Trek Hochzeiten, irgendwie den 90er Jahren, schon schwer gehabt, weil ich glaube, nichts interessiert mich weniger als irgendwie so Coming-of-Age-Stories im Sternenflotten- oder Föderationsumfeld. Mhm. Irgendwie so Teenager-Probleme zwischen Schalldusche und Replikator. Das brauche ich irgendwie genauso wenig wie dieses Kadettenstuben-Drama, bei dem persönliche Selbstfindung als Handlung verkauft wird und am Ende die Beta-Zoiden überfordert, empathisch zusammenbricht, weil sie zu hart irgendwie vom Football-Captain rangenommen wurde. Und all das, was man jetzt irgendwie im Vorfeld befürchtet hat, also es ist ja jetzt nicht so, dass wir uns so riesig auf diese Serie gefreut hätten, sondern wir haben das ja irgendwie kommen sehen, das tritt dann irgendwie auch ein Stück weit ein. Ne? Also diese bekannte Erzählstruktur aus Star Trek Discovery, wir haben diesen ultrabösen Antagonisten mit Racheagenda, dazu eigentlich Protagonisten, die ja irgendwie mit Werte, Moral alles überstrahlen sollten, aber die in wie so schlechten Sportfilmen natürlich erstmal gar nicht zurückkehren wollen. Ich werde nie wieder Captain, ich werde nie wieder die Sternenflottenakademie betreten und dann irgendwie im nächsten Satz, ja, okay, ich mach's doch.
Das ist, wenn die Kohle stimmt.
Genau, also das, du machst ja auch alles für Geld, da scheint es genauso zu sein. Okay. Und niemand handelt irgendwie aus Überzeugung, irgendwie nicht mal die Kanzlerin der Akademie. Es geht nicht darum, irgendwie die Menschheit besser zu machen oder Ideale zu vertreten. Es geht um Rache. Es geht maximal irgendwie um Wiedergutmachung. Oder wie könnte es anders sein, Daniel, um Daddy oder wahlweise auch Mommy-Issues. Und Mommy-Issues, das ist ja auch das Stichwort für dich, oder?
Ja, aber nur für deine Mutter, ne?
Frech.
Ja, weißt du, ich meine, wenn wir über eine Serie sprechen, wo die Beine genauso breit werden, wie die Leute in der Bar sich einen ansaufen, ist doch, kann man doch diesen Vergleich doch auch mal ziehen.
Da,
also, stark. Mein Lieber.
Sehr gut. Sehr gut. Gefällt mir.
Grüße. Was soll ich sagen? Es für mich, und ich habe das Ding vor Weihnachten geguckt, jetzt haben wir Anfang Januar, es ist keine Idee, die hängen geblieben ist. Kein Konflikt, der getragen hätte über diese 6 Episoden durch und auch kein Gedanke, der über die Laufzeit dieser einzelnen Episoden, über diese 60 Minuten jeweils hinaus überlebt hat. Und das ist eigentlich ein bisschen schade, weil Star Trek war doch mal irgendwie ein Franchise, das Fragen gestellt hat. Fragen zur Moral, Fragen zur Verantwortung, Fragen zur Zukunft, im Allgemeinen auch zur Menschlichkeit. Und die Serie Academy, Starfleet Academy, stellt jetzt genau eine Frage. Aber sag mal, reicht denn auch, wenn es halbwegs gut aussieht? Ja, klar, Effekte und so passt und alles okay. Aber die Figuren reden, so wie wir, so wie du im Besonderen, ohne auch nur irgendetwas zu sagen. Die Inszenierung, die permanent flüstert, bitte, 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 find uns cool. Ja, bitte. 6-7. Auch nur einen Hauch von Anspruch. Den hätte ich gerne hineingebracht gesehen, aber das schafft sie an dieser Stelle eben nicht in den ersten 6 Episoden. Die USS Athena, diese TH-Brücke, eine Mischung aus dem fliegenden Final Fantasy VIII Garden, vielleicht erinnert sich der eine oder andere noch,
sehr gut.
Und irgendeiner Obstplantage mit schönen Kirschbaum in der Mitte, überzeugt mich dann zumindest in ihrer Größe. Es ist ja zumindest das größte Star Trek Set, das man jemals physisch gebaut hat, sagt man sich zumindest, weiß ich nicht. Aber das Set-Design wiederum ist relativ absurd. Eine Brücke, die ist so groß wie ein Fußballfeld, ohne jeglichen taktischen Sinn, schlecht beleuchtet, alles voll mit Hochglanz, ja sogar der Antagonist muss da meterweit als Hologramm erschienen hinüberschreiten, auch vollkommen
unsinnig. Der natürlich auch sich auf der feindlichen Brücke natürlich auch frei bewegen kann, weil da steht ja nichts Gefährliches auf den Konsolen.
Also nein, also eben, da kann man einfach durchspazieren, setzt natürlich auch ein äquivalentes physisches Gegenkonstrukt auf der anderen Seite des Viewscreens. Aber lassen wir die ganze Logik einfach mal weg. Ja, ihr könnt euch den Clip ja selbst auf YouTube auch mal angucken, der ist ja schon veröffentlicht. Und dann haben wir noch einen Robert Picardo, auf den ich mich persönlich sehr gefreut habe, der als Holodoc zurückkehrt. Und letztendlich, und das ist sehr schade, vielleicht kommt ja noch in den letzten 4 Episoden zu was, aber hier ist es nicht der Fall gewesen, ein ausschließliches Trostpflaster der Nostalgie. Er trägt hier keine Ideen mehr mit hinein, er recycelt ausschließlich die Vergangenheit der Figur, ohne überhaupt etwas Substanzielles zu erzählen. Man erfährt auch nicht, warum er da ist. Er ist einfach da. Und auch in diesen ersten 6 Episoden stellt die Figur für sich selbst eigentlich fest, ich bin auserzählt. Und all das dann kombiniert mit einem sprachlichen Niveau, werde ich später noch ein bisschen was zu sagen, dass selbst aktuelle Serien der untersten oder belanglosesten Unterhaltungskategorie, Modern Family oder auch ein Fallout, richtig hochgeistig
klingen lässt. Was Modern Family? Was hast du dagegen?
Ja, überhaupt nichts. Das ist eine unterhaltsame Serie, aber keine Serie mit Anspruch. Und darum geht es mir. Und selbst Serien, die keinerlei Anspruch an den Anspruch hatten, klingen besser wie Starfleet Academy.
Macht's gut.
Ich meine, wer möchte denn nicht mit einem in einem Produkt mit diesem Namen Star Trek oben drüber fortlaufend Dinge hören wie Blow it out your ass. Das ist jetzt kein Zitat von Duke Nukem oder sowas. Das ist direkt vom Captain. Ja, direkt vom Captain.
Ja, könnte aber auch Duke Nukem gewesen sein.
Könnte auch Duke Nukem gewesen sein. Oder auch sowas wie so you've decided to join the asshole club. Das ist auch ein direktes Zitat aus einer der Episoden. Zum Schluss raus kriegt man dann von den gegnerischen Kadetten noch den Mittelfinger gezeigt. Und die dicke Matrone Klobürste erklärt dann auch noch, dass eine Schiffszerstörung, also wirklich auch der Verlust von Menschenleben, das könnte ja ein teachable Moment sein für die Kadetten. Und das ist auch eine Frage an dich, Jens, als ja. Mann des Business. Was war denn dein teachable Moment? Was war denn dein Key Learning jetzt aus den ersten 6 Episoden?
Mein Key Learning, dass man, ja. dass man die Serie vielleicht nicht schauen muss.
Ach so.
Ja, und wir haben ja, wie in Star Trek Discovery, steht dann natürlich auch wieder so ein bisschen die Ideologie oben drüber, welche auch immer. Wir haben hier ja so ideologisch aufgeblasene Figuren, die angeblich unsere Jugend abbilden soll, weil man will sich ja irgendwie an diese Zielgruppe ranschmeißen. Also du hast das eben schon gesagt, irgendwie Hologramme, die sich nicht gesehen fühlen, Klingonen, die Angst vorm Debattieren haben und eine Menge anderer Blödsinn.
Bist du auch ein Master-Debater? Das war ich immer schon mal.
Ja, bin ich. Gut. Okay. Das können wir gerne mal ausrambolen, wir beide. Und irgendwo dazwischen da die leise Botschaft, dass Haltung heute vor allem eins bedeutet, sehr beschäftigt mit sich selbst zu sein. Und das bedient ziemlich viele Klischees, die man ja heute auch über diese angeblich so faule junge Generation hat, die ich selber nicht teile oder nur bedingt teilen kann, aus eigener Erfahrung. Aber auch diese Serie, da bin ich fest von überzeugt, die wird ihre gewünschte Zielgruppe voraussichtlich nicht erreichen. Nicht, weil junge Menschen irgendwie keinen Bock auf Science Fiction hätten, sondern weil es kaum Teenager gibt, die sich aus sich heraus irgendwie für Star Trek interessieren. Daniel, wir waren neulich auch auf einer Star Trek Convention und für uns beide war das toll, weil wir waren da anscheinend der Jungbrunnen dieser Veranstaltung. Wir waren, glaube ich, mit die Jüngsten und das
besonders
gibt einem dann schon, besonders du, das gibt einem dann schon ein wenig zu denken. Und in der Vergangenheit hat Star Trek ja irgendwie nicht Zuschauer dadurch gewonnen, dass man sie direkt adressiert, sondern indem man ihnen etwas anbietet. Und das war ja in unserer Zeit, Daniel, 90er Jahre, da wo wir Star Trek lieben gelernt haben, da war das die Utopie. Ja, mit der hat man uns irgendwie abgeholt. Und man hat uns ja als damals 10-, 11-, 12-Jährige nicht mit TNG direkt angesprochen. Das war ja eigentlich gar keine Serie für uns in dem Alter. Wir waren einfach überhaupt nur fasziniert nicht. Davon.
Ja, man wurde regelrecht geködert genau, mit dieser Utopie.
Richtig. Genau, und das schaffen diese neuen Serien ja nicht hier Starfleet Academy exklusiv, sondern die anderen Produkte ja auch nicht. Man geht immer davon aus, man muss irgendwie ein Produkt für irgendwen Bestimmtes machen, statt irgendwie sich auf die Kernstärken des Franchises irgendwie zu besinnen. Und eine Vorstellung davon, wie Zusammenleben zum Beispiel funktionieren kann, eine Zukunft, in der Technik dient, nicht ersetzt. Wir sind ja auch in einer Zeit, in der viele aus der Star Trek-Bubble, auch das habe ich auf dieser Convention gelernt, total kritisch gegenüber Technik sind. Also sie schauen sich Serien an, wo ich per Knopfdruck mich von einem Ort zum nächsten beamen kann, aber sind dann total skeptisch. Oh, und nein, das Thema KI, was blüht uns da alles noch? Also das ist absurd und gerade wenn so eine Welt von außen bedroht ist, wenn man sich irgendwie vielleicht und auch in unserem Alltag immer mehr mit Problemen auseinandersetzen muss, die von außen so auf einen hereinprasseln, da wäre doch schön, so etwas zu haben, wo uns das nicht gespiegelt wird in irgendeiner Serie, sondern wo wir vielleicht dieses Utopiegefühl, wo wir vielleicht auch mal wieder positiv auf irgendwas blicken, wenn uns das irgendwie geboten werden würde, oder? Und am Ende, genau dieser Anspruch fehlt heute. Und ohne ihn bleibt nur eine Serie, finde ich, die ihre Zielgruppe sucht, statt sie zu inspirieren.
Heißt also aber auch anders betrachtet, auch du weißt irgendwie gar nicht so recht, ob du diese Geschichte überhaupt erzählt haben möchtest.
Richtig, genau. Das hatte ich ja zu Beginn auch gesagt, tue ich mich eh schwer mit dem Konzept. Ne?
Ja, also man für mich, und man guckt sich das an und stellt dann fest, es geht nicht irgendwie um neue Welten und neue Zivilisationen, wo noch nie ein Mensch zuvor und so weiter, sondern es geht auch nicht um diese Utopie, die einen da anfixt, besser zu werden, sondern es geht eigentlich irgendwie um ein Kindheitstrauma natürlich, Bedauern um die Vergangenheit und auch um völlig falsche Motivationen. Und Rache. Dazu versteht die Serie auch nicht, diese früheren Tugenden, der Inklusion in einer Art und Weise zu repräsentieren, so war das meine Richtig. Wahrnehmung, die das zur Selbstverständlichkeit gemacht hat. Ja, hier sind alle Religionen irgendwie hardcore mit Kopftuch präsentiert, ein tauber Präsident fuchtelt da in Zeichensprache, beim Sport gibt es auch die Rollstuhlfahrer. Ja, okay, aber war das bei Jordi LaForge dann noch eine Selbstverständlichkeit und im Besonderen, und das ist der Knackpunkt, der Fähigkeit seiner Figur geschuldet, dass er zum Chefingenieur wurde, passiert das hier erneut wieder nur zum Selbstzweck und also auch mit diesem guten Geruch der Oberflächlichkeit. Ja, und wenn man da Serien wie Next Generation oder Voyager, Deep Space Nine anguckt, insbesondere der Umgang mit Deep Space Nine, dann standen diese Serien auch immer unter der Prämisse der weltlichen Werte. Wir haben das in TNG sehr extrem gesehen. Wir haben das auch in Deep Space Nine durch diese sehr ambivalente Beleuchtung des Themas Bajor, Propheten und so weiter immer wieder aufgezeigt bekommen. Und wer erinnert sich da vielleicht an mal Who Watches the Watchers? TNG, dritte Staffel, vierte Episode. Da weigerte sich Captain Picard einst noch, dass das Ablegen des Glaubens an das Übernatürliche zu sabotieren, dass das ein großer Fehler wäre, weil er damit eine ganze Zivilisation wieder zurück in das dunkle Zeitalter der Vorurteile, der Ignoranz und der Angst zurückgeworfen sah. Und jetzt zeigt man uns nun eine Serie mit genau diesen Attributen aus dem Hier und Jetzt. Und das ist ganz, ganz bitter, weil da war man schon mal weiter. Und wenn man das auch mal rückwirkend betrachtet, wir gucken uns ja die Serie nicht aus dem Kontext des Januars 2026 an, sondern wir gucken uns ja die Serien und die Episoden aus dem Kontext des bisher Gesamtwerks Unterhaltung der Menschen. Star Trek war doch nie irgendwie ganz bewusst im Hier und Jetzt, sondern genau das Gegenteil war der Fall. Star Trek war in seiner Art ganz bewusst dem Kontemporären entrückt, dem Hier und Jetzt entfernt und war auch nie modern im Sinne der Entstehungszeit, also mit der Verwendung von Jugendsprache aus der jeweiligen Epoche, sondern ganz bewusst davon entkoppelt. Wenn man sich Picard oder Sisko anhörte, der Spender sprach, dann klang das nach dieser besseren, weiterentwickelten Zukunft. Und eben nicht nach der heutigen Gegenwart mit Warp-Antrieb, Fast and the Warp-Kern, Tokyo Drift, egal, Family. Und diese klassische Erhabenheit, so möchte ich das bezeichnen, die war nicht Selbstzweck, sondern exakt der Teil der Vision und der Kern dessen, dass dann diese Serien auch zu den zeitlosen Klassikern gemacht hat.
Ja, das kann man nur so unterstreichen und dazu kommt etwas, der eine, das ist für mich ein bisschen schwierig anzusprechen, weil man Gefahr läuft, in irgendwie da das fehl zu interpretieren. Aber man muss es ansprechen, weil ich das irgendwie nicht verstehe, diese Obsession. Ich habe das schon in Star Trek Discovery und in anderen neuen Produkten wahrgenommen. Diese Obsession, irgendwie diese Spezies, die wir aus Star Trek kennen, jetzt miteinander, ja, ich nenne es einfach mal vermischen. Ja, nicht aus erzählerischer Notwendigkeit oder aus Interesse an kulturellen Spannungen, sondern als Abkürzung irgendwie. So habe ich zumindest das Gefühl, wenn genug DNA im Baukasten liegt, soll daraus automatisch Tiefe entstehen. Und ursprünglich, so ist immer mein Eindruck gewesen, standen viele Spezies in Star Trek ja stellvertretend für Völker, Kulturen oder Weltbilder oder so etwas.
Ja, Kalter Krieg am beispielsweise.
Anfang, ne? Genau, am Anfang natürlich sehr oft klischeehaft, ja, aber genau darum ging es ja, diese Klischees dann später aufzubrechen und zu zeigen, dass dahinter echte Figuren stecken, auch mit Emotionen, die zu anderen Themen ganz andere Meinungen haben. Nimm einfach mal diese Figur Ghul Dukat, ja, der als vielleicht Diktator oder wie auch immer in seine Rolle findet. Aber wenn es um das Thema Familie beispielsweise geht, um das Thema mit seiner Tochter, ja, zum Beispiel sogar Major Kira, die ihn ja eigentlich hasst, an gewissen Punkten berührt. Also, und das schafft man ja dadurch, dass man erst diese klischeehafte Figur ein Stück weit etabliert, um sie dann aufzubrechen. Und das war natürlich manchmal auch ein bisschen anstrengend. Das braucht natürlich auch gute Autoren, hat aber am Ende Sinn und Zweck, weil dadurch ist natürlich Charakterentwicklung entstanden. Und ich erinnere da vielleicht auch nochmal an eine ganz frühe Episode aus TOS, Balance of Terror. Wo die Crew der Enterprise diesen klischeehaften Romulaner, ja, man hat ihn noch nie gesehen, aber man weiß quasi alles über ihn. Und dann kommt es zu der Konfrontation dieser beiden Captains, Captain Kirk und der Befehlshaber des romulanischen Schiffs. Und auf einmal gibt es dort so eine Verständigungsebene, obwohl man weiß, hier im Kampf wird vielleicht irgendwer sterben.
Und auch einen gewissen Respekt auf Augenhöhe.
Genau, auf Augenhöhe. Ja. Und hier ist es einfach so, ich habe jetzt hier einen halben Bajoraner, ein Viertel Klingon und ein Viertel Scheljak. Und das ist dann irgendwie der religiöse Krieger mit Aggressionsproblemen und Paragraphenfetisch. Und ich brauche die Figur ja gar nicht mehr weitererzählen, weil das ist ja klar. Weil er hat das ja alles, diese Eigenschaften. Und das finde ich irgendwie mittlerweile, ich weiß nicht, warum das so eine Obsession geworden ist, aber das ist für mich schwierig zu verstehen, Daniel.
Ja, konnte dich denn dann wenigstens das Thema, ich nenne es mal Nostalgie, abholen aus diesem Gezeigten?
Das ist wieder viel Selbstzweck, also der Boothby-Platz und die Kirk-Ecke und das sind diese ganzen Member-Berries, die wir ja auch schon aus Star Trek Picard und anderen Formaten kennen. Nein, weil es nichts zur Geschichte beiträgt für mich. Nein.
Okay. Ja, also für mich persönlich kann Nostalgie schon irgendwie ein mächtiges Werkzeug sein, eine Emotion, ein Gefühl zu verstärken. Aber sie ist niemals die Grundsubstanz oder auch der Ersatz für sauberes Storytelling. Und wenn man sich jetzt auch mal online in diesen Trek-Welten umschaut, ja, dann findest du zur Serie Starfleet Academy ganz gehypte Meinungen dazu, wie geil doch das LKS auf der Brücke aussieht und wie wenig die Kamera wackelt. Und ich sag mal ganz ehrlich, wenn Kameraführung, UI-Design und irgendein fehlender Lens-Flair irgendwie das größte Lob sind, dann haben wir doch alle auch irgendwie den Anspruch an eine gute Erzählung komplett verloren. Aber, und das haben wir beide und immer wieder gesagt, nicht hier mit Daniel und Jens im cyphernews.de Video-Review. Hier wird nämlich der Schlussstrich immer noch bis zum Ende gezogen, ja. Wir messen, und das müssen wir auch, weil wir davon überzeugt sind, immer eine neue Episode, eine neue Serie am bisher insgesamt Dagewesenen. Und da muss sich diese Serie natürlich auch dem Vergleich mit einem TNG, mit einem Babylon 5, mit einem The Expanse, mit Andor stellen. Und wir versuchen das, so gut es geht, für euch da draußen auch nachvollziehbar zu begründen. Und freuen uns an dieser Stelle jetzt im Besonderen, gerade bei dieser Serie, die sicherlich ein ganz breites Meinungsspektrum hervorbringt, auf den Dialog und auf den Austausch mit euch. Lasst uns den Kommentar da. Wie habt ihr die Serie gefunden? Wenn ihr sie gut findet, ist das perfekt, dann freut uns das für euch. Wenn ihr sie mittelmäßig findet, möchten wir wissen, warum. Und wenn es euch gut gefallen hat, ebenfalls. Und wenn es schlecht war, auch. Lasst es uns wissen. Wir freuen uns da total auf eure Kommentare. Und abseits all dessen und der tollen Interaktion, die wir mit euch da draußen haben, kann ich für mich festhalten, Starfleet Academy ist irgendwie nicht der Tiefpunkt von Star Trek. Es ist eigentlich noch viel schlimmer. Es ist der Punkt, an dem man merkt, dass es einem egal geworden ist. Und wenn das der eingeschlagene Kurs bleibt, dann war die Explosion der Graf Spee ja irgendwie das Unterhaltsamste und Ehrlichste.
Tja, die Graf Spee hat dir irgendwie heute angetan, warum auch immer, aber vielleicht, ich habe tatsächlich.
Du hast sie doch selbst da schwimmen sehen.
Ich wollte darauf gerade hinaus. Also, ich habe sie da vielleicht schwimmen sehen, Daniel. Denn kommen wir doch mal kurz zu dem Setting des 32. Jahrhunderts, was ja auch total inkonsequent ist. Also natürlich hatten wir das auch früher im 24. Jahrhundert und da war auch nicht alles toll und auch war nicht jede Episode gut, aber wir hatten so eine gewisse Verlässlichkeit. Ja, natürlich ist dann im passenden Moment immer der Transporter ausgefallen oder der Warp-Antrieb, alles gut. Trotzdem gab es eine gefühlte Verlässlichkeit, was geht und was nicht geht.
Ja, und das Boot hatte keine Artischocken mehr.
Ja, sowas zum Beispiel. Und das haben wir auch oft schon bei Star Trek Discovery bemängelt und das nimmt hier irgendwie so seinen Lauf. Da gibt es so Einstellungen, da wird die Sternenflottenakademie gezeigt. Ja, hier sieht man es so ein bisschen auch, die Golden Gate Bridge im Hintergrund. Und dann fahren darunter so Kriegsschiffe, die aussehen wie die neue Trump-Klasse. Und da frage ich mich halt, was soll denn der Scheiß? Wofür brauche ich denn Schiffe, wenn ich irgendwie alles, sowieso jeden Quadratzentimeter überwachen kann? Was macht denn dieses Schiff? Also wird der Aal geräuchert oder was passiert da? genauso wie dieses Thema Beamen, ja. Also natürlich jederzeit von Ort zu Ort, egal wohin. Nur wenn es dramaturgisch halt Sinn macht, dann muss ich halt einen Kilometer laufen. Statt jetzt auf diesen Knopf zu drücken.
Ja, 10.000 und, Schritte am Tag, das ist doch klar.
So, richtig hier, Bewegungsziel noch nicht erreicht. Und dann wird sich gewundert, oh, was ist denn Baseball? Was war das denn für eine Sportart? Oh, das kenne ich ja gar nicht. Ja, während im Hintergrund irgendwie auf so einem Berufsschulcourt Basketball gespielt wird, was ja total überhaupt nicht aus dieser Zeit stammt. Und das ist so eine Inkonsequenz und gepaart mit diesen Dingen, natürlich muss hier die Kanzlerin und Captain Arkay, die muss natürlich wieder Schallplatten hören und sowas. Ne? Dieses ganze zeitgenössische Zeug muss da natürlich auch mit rein. Und das ist alles total widersprüchlich. Aber, um auch mal was Positives zu sagen, visuell gefällt mir das ganz gut. Also, das ist schon modernes Serienniveau, muss man sagen. Das ist so ein Upgrade von der Star Trek Discovery Engine, habe ich so das Gefühl, ja, von Quake 2 auf Quake 3 Engine. Mhm. Das sieht schon alles ganz brauchbar aus, muss ich sagen. Also das ist okay,
genauso 5.7.
Wie, genauso wie Sound, auch wieder top. Da gibt's auch ganz gute Untermalungen, die so ein bisschen überraschend sind, aber die dann zu dem Gezeigten sich sehr gut ergänzen. Aber Daniel, trotz der soliden technischen Präsentation ist Starfleet Academy für mich, du hast es auch schon gesagt, keine Weiterentwicklung von Star Trek, sondern eine konsequente Fortschreibung der Probleme, die wir ja bereits auch in Star Trek Discovery gesehen haben und oft thematisiert haben. Und vielleicht ein letzter Satz von mir. Wer mit Star Trek Discovery nichts anfangen konnte, ja, der wird hier nichts finden, was ihn irgendwie zurückholt. Klar mag das für einige funktionieren, weil die andere Prioritäten haben oder das cool sehen, sowas cool finden, sowas zu sehen. Alles in Ordnung, fair enough. Schreibt uns auch das auch gerne in die Kommentare. Ich fühle mich hier nicht abgeholt und es ist auch kein Produkt, was den Namen Star Trek verdient hat.
Ja, Jens, und somit kann man eigentlich zusammenfassend sagen, wir sind nicht wütend, wir sind nicht empört, wir sind einfach desinteressiert. Und das ist irgendwie als Fazit auch das härteste Urteil, das man über ein Produkt mit dem traditionsreichen Namen Star Trek dann auch fällen kann. Ja, liebe Leute, und deswegen haben wir uns dazu entschieden, ganz im Gegensatz zu der bisherigen Begleitung der Serien- und Filmprodukte, dieses Produkt Star Trek Starfleet Academy nicht in wöchentlichen Reviews zu begleiten. Wir wissen einfach nicht, was wir zu 6 Stunden, 6 Episoden oder dann 10 Stunden einer ganzen Staffel, ohne dass es klingt wie die von dir vorhin angesprochene leiernde und sich wiederholende Schallplatte, immer und immer wieder aufs Neue erzählen können.
Genau.
Es gibt keinen Inhalt, den man noch herausarbeiten könnte. Es gibt keine Nuance, die man noch mal thematisiert oder die ein interessanter Gedankenansatz wäre. Es lässt einen kalt, es ist langweilig und nicht redenswert. Und deswegen sagen wir, nö, Wir machen da leider Gottes keine Reviews, keine wöchentlichen. Wir wollen euch aber trotzdem natürlich abholen. Wir werden jetzt das neue Jahr nicht mit schlechten Nachrichten einbauen. Ja, liebe Leute, nein, ganz im Gegenteil. Wenn die Serie rum ist und wenn sich das zeitlich gut ergibt und wenn ihr da auch Interesse habt, schreibt uns das in die Kommentare rein. Gerne. Begleitet uns da auch im Verlauf der nächsten Wochen bis März, bis das Finale läuft. Holen wir euch natürlich gerne in eine Live-Sendung zum Ende dieser ersten Staffel mit rein und diskutieren dann nochmal über alles Gesehene der ersten Staffel.
Und so als Ventil, oder, Daniel? So vielleicht auch ja, für einige.
Als Überdruckventil am Zylinderkopf.
Ja, okay. Genau.
Ja. Und
schnell weiter.
Bis dahin, ja, haben wir natürlich noch das eine oder andere feine Schmankerl, wie man mir in Bayern sagen, in petto. Super. Nämlich, wir wollen den cyphernews.de Goldstandard zurückbringen. Das ist das Format, in dem wir über die Highlights, die besten Episoden aus Star Trek und Science Fiction sprechen. Da gibt's schon so tolle Goldstandards, die ihr im Kanal findet, zum Standgericht, zu Regeneration, zu The Visitor, zu Das Mädchen im Kamin. Also sprich, alle Star Trek Serien und auch darüber hinaus, Doctor Who, Babylon 5, da werden wir euch in den nächsten Wochen mit der einen oder vielleicht auch anderen Ausgabe des Goldstandards überraschen. Und wer da eine bestimmte Episode sehen und besprochen sehen möchte, der hinterlässt uns doch einen Kommentar da unten mit eurer Lieblingsepisode, die Goldstandard würdig ist. Und dann gucken wir mal, ob sie es mit ins Programm schafft. Und Jens, mein Lieber, du hast es schon in der Hand. Du hast ja noch ein Gewinnspiel aufzulösen. Genau. Wir haben mit unserem Primarchen gesprochen, der für uns immer die Auswahl tätigt. Und der hat gesagt, na klar, auch im neuen Jahr haben wir Gewinner für euch. Halt doch mal nochmal die Shirts rein, mein Lieber.
Ja, genau. Wir haben hier einmal das ich hoffe, man kann das gut sehen, das Subtile, ja, Senator Vrindak, habe ich ja auch schon vorgestellt in unserem großartigen Weihnachtsclip mit meiner Lieblingskollegin Jill, die ich zwangsverpflichtet habe, weil, Daniel, der Resturlaub überträgt sich ja auch nicht von selbst ins neue Jahr. Da muss man ja natürlich auch ein bisschen mitarbeiten. Ne? Also, der erste Gewinner gleich, die Daniel einblenden wird, der gewinnt das Subtile, Senator Vrindak. Und der zweite Gewinner, das libertäre Shirt, der Nachfolger des Neoliberalen, der Topseller.
Ja. Und Daniel, kann aber dann sein, dass den Träger auch Donald Trump abholt. Ne? Das muss man dazu sagen.
Ja, okay, aber gut. Hier geht nichts, no risk, no fun.
Sag ich immer.
Ohne Fun kein Spaß,
sage ich da
immer. Ohne Fun kein Spaß. Und Daniel, kleiner Trommelwirbel, und du wirst die Gewinner dann in wenigen Sekunden einblenden.
Hier sind sie. Und das Shirt Nummer 1 hat gewonnen. Das Subtile Shirt geht an Alexander Glas. Und Afuera. Shirt Nummer 2, das orangenfarbene mit der höchsten Aufmerksamkeitsspanne, geht an The One Real Pixel. Ihr beide schreibt doch jetzt bitte uns eine E-Mail an gewinnen@cyphernews.de. Dann kriegt ihr weitere Instruktionen, wie ihr an euren Preis gelangen könnt. Ihr müsst natürlich in Deutschland, Österreich und der Schweiz wohnen. Und wenn nicht, dann verbrennen wir die Shirts.
Na? Genau, und ganz wichtig, diese Shirts, die kann man nicht kaufen, die kann man nur gewinnen bei uns. Es sei denn, man bietet uns jetzt unendlich viel Geld an, dann würden wir wahrscheinlich eine Ausnahme machen, weil besonders Daniel ja auch für Geld alles tut. Aber ansonsten nur exklusiv in unseren Gewinnspielen. Schreibt uns an gewinnen@cyphernews.de, liebe Gewinner, und dann erhaltet ihr weitere Instruktionen.
Ja, und so beginnt doch das neue Jahr mit einem Knall. Ja, übrigens, ja, der Flammenwerfer ist auch zurück in Starfleet Academy. Das nur
ja,
so als.
Der ist ja schon bezahlt und abgeschrieben, den müssen wir ja weiter benutzen.
Ja, richtig. Also, das ist wie mit diesem Röntgengerät beim Hausarzt. Das muss einfach durch, finanziell.
Ja,
das
ist so. Genau.
Ist so. Also, liebe Leute, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Wir sehen uns in den nächsten Goldstandards in der Live-Sendung am Ende der ersten Staffel Starfleet Academy. Mhm. Und natürlich jetzt und unmittelbar und gleich und sofort hier unten in der Kommentarspalte. Was müssen wir noch machen in Social Media? Engagements, der aktuellste Scheiß ist, hyped das Video.
Hyped das Video, ja.
Genau. Das
ist heftig. Also.
Erzählt euren Freunden und eurer Frau Mama von uns.
Ja. Oder eurer Großmama oder wem auch immer.
Richtig. Beschert uns viele neue Zuschauer. Also. Lasst das Abo da und ihr wisst schon. So, schön, dass ihr dabei wart. Bis zum nächsten Mal, meine Lieben.
Bis dann. Ciao.